Die Sicherheitslage in Österreich ist alarmierend. Tag für Tag erreichen uns Schreckensmeldungen, die das Vertrauen in die Sicherheit unseres Landes erschüttern. Die Täter nur allzu oft Migranten. Parallel dazu breitet sich der politische Islam immer weiter aus und gewinnt massiv an Einfluss. Unser Bildungssystem bröckelt und unser Gesundheitssystem liegt auf der Intensivstation, überlastet, unterfinanziert und dem Kollaps nahe. Die steigenden Lebenshaltungskosten treiben immer mehr Menschen in die Armut und zwingen viele an den Rand der Gesellschaft. Doch damit nicht genug. Nicht gewählte Organisationen wie die WHO oder das World Economic Forum nutzen diese Krisen, um ihre Macht weiter auszubauen und Einfluss auf nationale Entscheidungen zu nehmen. Unser Land und unsere Zukunft sind dramatisch gefährdet. Die Frage, die sich nun stellt, ist: Wie soll es weitergehen? Wie können wir die Vielzahl an Herausforderungen, die zum Teil hausgemacht sind, bewältigen? Braucht Österreich in dieser schweren Zeit einen starken Volkskanzler, der das Ruder am Ende des Tages wieder herumreißt? Über all diese Themen und mehr darf ich jetzt mit dem FPÖ-Kanzlerkandidaten und Bundesparteiobmann Herbert Kickl sprechen. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Grüß Gott.
Herr Kickl, in wenigen Tagen ist es soweit, dann wird in Österreich ein neues Parlament gewählt. Die FPÖ gilt ja zumindest in den Umfragen immer wieder, klar, auf Platz 1 oder hat den Platz 1 eingenommen. Immer wieder muss man dazu sagen, es gibt ja auch Umfragen in der jüngsten Zeit, die die FPÖ auf Platz 2 gesehen haben. Gleich vorweg einmal, was nehmen Sie von diesen Umfragen heraus oder wie sehen Sie diese Umfragen?
Ich bin da sehr, sehr skeptisch, weil ich in Umfragen viel, viel weniger eine Messung der Wirklichkeit sehe als ein Instrument der Manipulation in die verschiedensten Richtungen. Es kann dazu dienen, zu motivieren, es kann dazu dienen, zu demotivieren. Hinter jeder dieser Umfragen steckt ein Interesse. Irgendjemand zahlt das, wir sind es nicht, weil wir keinen Auftrag geben. Und dieses Interesse findet dann seine Abbildung in dem entsprechenden Ergebnis. Also mir ist viel, viel wichtiger, das, was ich persönlich draußen wahrnehme, das, was ich an Rückmeldungen von unseren Wahlkämpfern, die ja Tag und Nacht unterwegs draußen sind im ganzen Land, was ich dort bekomme, und dort merke ich, dass die Stimmungslage eine sehr, sehr gute für die Freiheitliche Partei ist. Ich merke das auch in vielen persönlichen Begegnungen. Es ist egal, ob ich da bei der Tankstelle reinmarschiere oder ob ich beim Friseur bin oder ob ich beim Supermarkt mir schnell ein Wurstzimmerl hole oder wenn ich im Wienerwald unterwegs bin, hin und wieder mal, um auch den Kopf ein bisschen sozusagen frei zu bekommen. Es reden mich ja die Menschen an, und der Zuspruch ist enorm. Und ich glaube, da liegt was in der Luft. Es gibt ein großes Bedürfnis nach Veränderung. Eigentlich ist es ein Bedürfnis nach Verstandenwerden, ja, von Seiten der Menschen. Die Politik hat es verlernt, zuzuhören. Sie hat es verlernt, auf die Menschen zuzugehen. Sie hat sich irgendwo in einen eigenen Bereich hin verabschiedet, beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst. Und diese Lücke, glaube ich, die muss man wieder schließen. Wir müssen eine Hinwendung zur Bevölkerung hinbekommen. Das ist ja auch unser großes Angebot für die Wählerinnen und Wähler. Und ich denke, dass wir dort offene Türen einrennen, wenn ich so formulieren darf.
Sie sind ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen ja zum Teil am Tag auf mehreren Veranstaltungen präsent, wo Hunderte, ja gar Tausende Menschen immer wieder vertreten sind. Ihre Reden sind im Schnitt eine Stunde lang. Sie nehmen sich Zeit, die Themen zu präsentieren, und im Anschluss nehmen Sie sich immer auch Zeit dafür, mit den Menschen mitunter auch kurze Gespräche zu führen und auch Selfies zu machen. Ist das aus Ihrer Sicht Arbeit oder Ihr Auftrag?
Das ist etwas, was ich gerne tue, und ich bin jedem Einzelnen dankbar, der sich dann dort anstellt. Teilweise dauert es ja 1,5, 2 Stunden, 2,5 Stunden lang, und ich gehe nicht, bevor der Letzte oder die Letzte dann auch noch tatsächlich das Foto bekommen hat oder das Anliegen deponiert hat. Ich sage das auch ganz gerne in meinen Reden: Zeit ist das größte Geschenk, das mir die Menschen geben können. Zeit ist so kostbar, dass man sie sich nicht kaufen kann. Und wenn Menschen zu den Veranstaltungen kommen und mir diese Zeit schenken und dann zuhören und sich dann auch noch anstellen, ja, dann ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich das mit meiner Zeit zurückgebe. Und das ist mein Zugang zu den Dingen. Und da gewinnt man ja auch sehr, sehr viel positive Energie und generiert sehr, sehr viel Kraft aus diesen Begegnungen, weil man merkt, dass es eine große Portion Hoffnung gibt bei den Menschen. Zuversicht und Optimismus, trotz all der Probleme, die im Land vorhanden sind, auf den unterschiedlichsten Ebenen, überwiegt immer noch der Glaube daran, dass man in einer gemeinsamen großen Kraftanstrengung die Dinge zum Besseren verändern kann.
Mhm. Herr Kickl, kommen wir zur Innenpolitik. Jüngst hat ja die Grüne Partei eine Pressekonferenz abgehalten und dort bekannt gegeben, eine Brandmauer gegen Sie oder besser gesagt gegen die FPÖ zu errichten. Die SPÖ und die Neos wollen das bereits unterstützen oder haben bereits Unterstützung zugesagt. Wie bewerten Sie diesen Vorstoß und was sagt das Ihrer Meinung nach über den Zustand der österreichischen Politik am Ende des Tages aus?
Ich glaube, damit wird da niemanden vergessen. Die Liste ist dann vollständig, wenn man auch noch die österreichische Volkspartei dazu nimmt. Die sind ja auch eifrig mit dabei beim Errichten dieser Brandmauer. Und ich denke mir da immer, naja, wenn man hier sagt, man errichtet eine Brandmauer, baut so etwas auf gegen die Freiheitliche Partei, dann ist es ja in Wahrheit was ganz anderes. Dann ist es eine Brandmauer gegen eine demokratische Partei und damit auch gegen einen großen und immer größer werdenden Teil der eigenen Bevölkerung. Gegen die Wünsche der Menschen, gegen ihre Hoffnungen, gegen ihre Träume, gegen ihre Bedürfnisse. Das ist ja eigentlich der wahre Hintergrund. Und da zeigt sich ja, wie verrückt diese ganze Intention überhaupt ist, weil diese Herrschaften, die sich da selbst aufspielen als Gralshüter der Demokratie, die Demokratie dadurch schützen wollen, dass sie die Demokratie mehr und mehr beschneiden. Das wird aber nicht funktionieren. Ja, also entweder ist Demokratie alles insgesamt oder es gibt keine Demokratie. Und ich glaube, diese Lektion werden sie lernen. Ich bin ein bisschen versucht, auch einen Vergleich mit der DDR herzustellen. Nicht? Also dort hat man ja auch eine Mauer gebaut, mitten durch Berlin, und die hat man dann als antifaschistischen Schutzwall bezeichnet. Natürlich eine vollkommene Verdrehung der Tatsachen. In Wahrheit war es ein Schutzwall gegen ein demokratisches System. Ja? Und genauso ist es hier. Also hier sagt man, man baut in Wahrheit eine Mauer auf gegen die Freiheitliche Partei, aber in Wahrheit baut man eine Mauer gegen die Demokratie auf. Und so wie die Mauer dort in der DDR gefallen ist, so wird sie auch hier fallen gegen die Freiheit und das Bedürfnis nach Freiheit und gegen die Kraft der Demokratie haben solche Bauwerke keinen Bestand.
Gut, Ihnen wird ja auch vorgeworfen, dass Sie eine Festung Österreich bauen wollen und somit eine Mauer. Das unterscheidet sich aber gewaltig von dem, was damals gewesen ist.
Ja, das unterscheidet sich ganz gewaltig, weil wir niemanden einsperren wollen, wie man das immer wieder behauptet, ja, sondern weil wir innerhalb dieser Mauern die Demokratie zu einer neuen Blüte bringen wollen. Wir wollen innerhalb dieser Mauern für Sicherheit sorgen, dafür, dass die Menschen dort aufgehoben sind, dass sie in Freiheit leben können, dass sie geschützt sind. Und der entscheidende Punkt bei diesem Bild der Festung ist, dass die Festungsbewohner da drinnen dann auch diejenigen sind, die bestimmen, wer hereinkommt und wer nicht. Und das, was die anderen hier versuchen, immer wieder zu strapazieren, das ist ein völlig anderes Bild, das ist ein Gefängnis. Aber ein Gefängnis ist was anderes, da ist man drinnen und dort kommt niemand raus. Und manchmal den Eindruck, dass unsere politischen Mitbewerber sich gewaltsam fast, oder mit Gewalt noch dümmer stellen, als sie es ohnehin schon sind. Aber auch das wird von den Wählern durchschaut.
Am Ende des Tages muss man ja dazu sagen, diese Brandmauer, wie wir sie in Deutschland kennen, hat ja der AfD eher mehr zu Erfolgen oder zu Erfolgen geführt für die AfD. Glauben Sie, dass diese mögliche Brandmauer jetzt in Österreich überhaupt haltbar ist oder wird sie am Ende des Tages am Wählerwillen scheitern?
Ich glaube, sie wird am Wählerwillen scheitern, weil es eine grundlegende Fehlannahme ist, dass man die Demokratie durch undemokratische Methoden und Veranstaltungen irgendwie retten könnte. Das ist ja ein absolutes Unding. Es zeigt ja nur, dass diese Herrschaften, die das betreiben, Demokratie nicht begriffen haben. Da sind die Wähler viel, viel schlauer. Und deswegen werden sie sich bei denen, die hier versuchen, diese Ausgrenzung gegen die Freiheitliche Partei zu einer neuen Blüte zu bringen, dadurch bedanken, dass sie die Freiheitliche Partei stärker machen als je zuvor. Das wird das Ergebnis sein dieses Wahlabends und ich denke, das wird zu einer gehörigen Erschütterung der selbsternannten Demokraten führen, die ja in Wahrheit ja alles andere im Sinn führen und im Sinn haben als die Demokratie.
Mhm. Gibt es aus Ihrer Sicht als voraussichtlicher Wahlsieger eine absolute Notwendigkeit einer FPÖ-geführten Regierung oder ist es für Sie auch denkbar, weiterhin in der Opposition zu verbleiben, um dort das Wählerpotenzial für die nächsten Wahlen weiter zu steigern?
Naja, wir treten schon an, mit dem Ziel, stärkste Kraft zu werden, um dann aus dieser Position heraus die Regierung anzuführen. Ja, das ist jetzt nicht etwas, was ich mir persönlich zur Lebensaufgabe gesetzt habe, weil das so toll ist, dass man dann irgendwann einmal Bundeskanzler auf seiner Visitenkarte stehen hat, sondern weil ich glaube, dass wir in ganz wesentlichen Fragen keine Zeit mehr zu verlieren haben. Und deswegen glaube ich, wäre es notwendig, dass es einen freiheitlichen Regierungschef gibt. Und wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um das auch zustande zu bringen, mit der Unterstützung der Wählerinnen und Wähler in diesem Land.
Aber erlauben Sie mir da eine Zwischenfrage.
Bitte.
Weil viele spekulieren, naja gut, dann geht die FPÖ halt dann wieder 2 Jahre in Opposition, lässt eine Ampelregierung hier mal die Arbeit erledigen und dann wird es möglicherweise zu Neuwahlen kommen, weil die Menschen einfach noch mehr unzufrieden sind.
Das ist ja durchaus eine taktische Überlegung, aber das ist nicht das Ziel, das wir uns setzen. Ich habe Ihnen gesagt, was unser Ziel ist. Ich weiß natürlich nicht, ob die anderen sich dann auch tatsächlich bewegen oder ob ihre Schockstarre nach einem möglichen Wahlerfolg der Freiheitlichen Partei so groß ist, dass es sie dazu führt, in einer Panikreaktion genau das Verkehrte zu tun, nämlich so weiterzumachen wie bisher. Das liegt ja nicht in meinem Ermessen, aber es wird dann nach einer solchen Wahl die Stunde der Wahrheit schlagen, insbesondere für die ÖVP. Sie wird dann der österreichischen Bevölkerung gegenüber Zeugnis ablegen müssen. Was ist ihr wichtiger? Eine restriktive Asylpolitik, ein Zurückdrängen dieses Klimawahnsinns, eine Entlastung der Wirtschaft. Das würde dann bedeuten, mit den Freiheitlichen an einem Strang zu ziehen, aber natürlich dann auch als Zweitstärkster dann auch die zweite Rolle zu spielen in einer solchen Koalition. Oder ist es wichtiger, den Kanzler zu stellen, damit die Machtposition für sich einzuzementieren, aber dann im inhaltlichen Bereich viele, viele Dinge aufopfern zu müssen, weil man ja dann mit den Sozialdemokraten, die ja jetzt in der Zwischenzeit schon zu 3/4 wahrscheinlich Marxisten sind, koalieren muss und dann wird es in eine ganz, ganz andere Richtung gehen. Also so gesehen ist es spannend, wird eine Frage sein, ob sie sich für die staatstragende Variante entscheiden oder ob sie sich für die machtpolitische Variante entscheiden. Wie gesagt, uns ist klar, dass wir jemand anderen dazu brauchen, um das in Bewegung zu setzen, was wir wollen. Uns ist auch klar, dass wir die wirkliche Veränderung nur von der Spitze her auch gewährleisten können. Das geht nicht, wenn man der Zweitstärkste ist. Das ist unser Angebot. Ich kann aber die anderen, wenn sie es nicht wollen, nicht dazu zwingen. Dann wird es eine unglaublich, sagen wir, instabile, wackelige und inhomogene Ampelkoalition geben. Und dann wird das eintreten, was Sie gesagt haben. Das wird es früher oder später zerreißen. In der Zwischenzeit wird leider eines passieren, dass sich der Schaden für Österreich weiter vermehrt hat und die Aufräumarbeiten dann auch noch schwieriger werden.
Gut, so manch einer sagt, mit der FPÖ ja, aber nicht mit Herbert Kickl. Aber diese Option wird es auch nicht geben, oder?
Naja, wir haben auch schon leidvolle Erfahrungen in der Vergangenheit in der eigenen Partei mit einem solchen Modell gemacht.
Sprechen Sie jetzt von Haider?
Ich spreche von Jörg Haider, wo ja weder die Wähler noch auch die eigene Partei verstanden hat, dass man ja mit einem Spitzenkandidaten in eine Wahl geht, dann wird der von den Wählern unterstützt. Die Erwartungshaltung ist ganz klar, dass derjenige dann auch die Freiheitliche Partei in einer solchen Koalition dann auch führt. Und dann passiert genau das Gegenteil. Also das war einer der großen Fehler des Jörg Haider. Und wir wären schlecht beraten, diesen Fehler zu wiederholen. Dumm ist ja nur derjenige, der denselben Fehler zweimal macht und das wollen wir uns nicht nachsagen lassen.
Jetzt nehmen wir mal an, die FPÖ wird die nächste Regierung anführen. Welche 3 Maßnahmen würden Sie sofort umsetzen, um kurzfristig eine spürbare Verbesserung des Lebens der Österreicher wieder herzustellen oder zu erreichen?
Na, ich denke, dass es einmal ganz, ganz wichtig ist, den Leidensdruck der Bevölkerung in dieser ganzen Asyl-, Zuwanderungs- und damit auch Sicherheitsfrage zu lindern. Dazu ist es notwendig, das, was wir als Asylstopp bezeichnen, sofort in die Tat umzusetzen, das heißt keine Asylanträge mehr anzunehmen und zugleich sofort möglichst viele Maßnahmen zur Deattraktivierung des Asylstandorts Österreich zu setzen. Das heißt, einmal Kappen der Mindestsicherung aus meiner Sicht für alle Nichtstaatsbürger. Das ist eine Komponente. Zum Zweiten müssen wir dafür sorgen, dass das Leben in diesem Land leistbar ist, dass sich die Menschen nicht Sorgen machen müssen, die Miete und die Energie und so weiter, das alles bezahlen zu können. Und dazu brauchen wir einen starken wirtschaftlichen Impuls. Ja? Und dazu müssen wir Entlastungen für die Unternehmen durchbringen, damit uns diese Unternehmen nicht davonrennen, wir nicht in die Menschen die Arbeitsplätze verlieren. Das steht ja jetzt alles im Raum. Das ist also hier ganz, ganz wichtig und gleichzeitig Anreize für die Leistung bei den Arbeitnehmern setzen. Nur so kommen wir aus dieser Negativspirale überhaupt heraus. Und ein dritter ganz wesentlicher Punkt ist, den man von Beginn an angehen muss, das ist dafür zu sorgen, dass diejenigen, die unterstützungsbedürftig sind, weil sie krank sind oder weil sie pflegebedürftig sind, nicht irgendein System haben, das für sich selbst arbeitet, aber nicht für den Patienten und nicht für den Pflegebedürftigen, sondern das beste Gesundheits- und Pflegesystem für diejenigen, die es brauchen. Das wird eine große Operation werden. Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, man sollte gleich in den ersten Wochen damit beginnen, die Weichen in diese Richtung zu stellen. Da haben wir Jahrzehnte verloren, wo nichts passiert ist. Deswegen haben wir diese Zustände, die wir jetzt haben, ja, mit ewig langen Wartezeiten, mit Spitalsbetten, die leer stehen, mit Kassenarztstellen, die nicht besetzt sind, mit einem katastrophalen Ärzte- und Pflegermangel und so weiter. Und das sind wir denen, die unseren Wohlstand aufgebaut haben, schlicht und ergreifend schuldig, dass sie hier ihren Lebensabend nicht nur in einer materiellen Sicherheit, sondern auch in einer, ja, in einer Sicherheit, was den Schutz vor Krankheit und was dann das Aufgehobensein in einem Pflegesystem betrifft, das sind wir ihnen schuldig.
Bei der letzten Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP war die FPÖ 1,5, 2 Jahre in der Regierung. Jetzt, wenn Sie in der Regierung wären, hätten Sie 5 Jahre Zeit. Reicht diese Zeit überhaupt aus, diese ganzen hausgemachten Krisen dann zu bewältigen am Ende des Tages?
Naja,
dann bräuchten Sie ja ein Jahrzehnt möglicherweise.
Wenn man ambitioniert ans Werk geht, glaube ich, kann man in 5 Jahren sehr, sehr viel Gutes tun. Wir haben ja gesehen, wie viel man in 5 Jahren zerstören kann. Jetzt bei der Regierung, die uns das Beste aus 2 Welten bringen wollte, also so rasant hat es seine Talfahrt überhaupt noch nie gegeben wie jetzt. Und sehr, sehr vieles davon ist wirklich eigenes Verschulden und verdankt sich nicht irgendwelchen internationalen Entwicklungen. Und deswegen drehe ich das einfach um. Ich glaube, mit dem richtigen Ansatz und mit der Unterstützung der Bevölkerung kann man in 5 Jahren eine ordentliche Dynamik entwickeln. Und dann, glaube ich, steht einer Verlängerung auch nichts entgegen, weil wenn diese Regierung jetzt 5 Jahre gut gearbeitet hätte, bräuchten sie eigentlich nur aufs Plakat schreiben, lasst uns bitte 5 Jahre weiterarbeiten. Wir haben Gutes für euch geleistet und das müsste eigentlich ein Durchmarsch sein. Es ist nicht der Fall. Ich hoffe, dass das dann am Ende von 5 freiheitlichen Regierungsjahren der Fall sein wird. Dann braucht man nur mehr das draufschreiben und die Menschen werden uns eine Verlängerung geben.
Gut, bei der ÖVP hat man ja den Eindruck, sie hat noch nie den Kanzler gestellt, zumindest wenn man den aktuellen Plakaten so Glauben schenken möchte. Kanzler Nehammer war quasi nie Kanzler, aber das ist eine andere Geschichte. Sie haben zuvor die Sicherheitslage und die Migration angesprochen. Ganz kurz, bei Björn Höcke von der AfD hat im Interview mit Auf1 nach seinem Wahlsieg im Hinblick auf die zahlreichen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen gesagt, die Migration ist die Mutter aller Krisen. Würden Sie dem zustimmen und wenn ja, wie würde die FPÖ dieses mannigfaltige und seit Jahrzehnten drängende Problem in der Regierung lösen oder lösen zu beginnen?
Ja, da ist sicher was dran an dieser Aussage von Björn Höcke. Ich möchte vielleicht noch einen Schritt weiter zurückgehen, wenn es um die Ursachenforschung geht. Ich glaube, die Mutter aller Krisen oder die Mutter der gesamten Problematik ist diese unglaubliche Mutlosigkeit oder Dummheit, und manchmal ist es auch beides in Kombination, der politisch Etablierten, der Systemparteien, der Einheitsparteien, sich der Interessen der eigenen Bevölkerung anzunehmen, das als den eigentlichen Auftrag zu akzeptieren und dafür zu kämpfen. Das ist nicht mehr gegeben, sondern es herrscht eine schon fast peinliche Form der Unterwürfigkeit gegenüber Erwartungshaltungen von irgendwem und die eigene Bevölkerung ist sozusagen mit dem, was sie will, ganz, ganz hinten an der Reihe. Das ist das Kernproblem und das schlägt natürlich durch in die einzelnen politischen Felder und eines davon, das ist die Migration, die Massenzuwanderung. Ich bezeichne es als Völkerwanderung, weil was anderes ist es ja eigentlich nicht, was da schön färberisch als Asyl bezeichnet wird. Und ich glaube, das ist eine der brennendsten Aufgaben, hier nicht weiter im Reparaturmodus zu bleiben, den Fehler zu machen, den alle anderen Parteien und auch die Europäische Union insgesamt machen, diese Dinge irgendwie zu managen, irgendwie zu verwalten, sondern wir müssen Schluss damit machen, eine totale Umkehr des Systems zustande bringen, sonst sind wir dem Untergang geweiht. Ich sage das in dieser Offenheit. Und dazu sind nur wir Freiheitliche bereit. In Österreich, ich sehe mit Viktor Orban zum Beispiel jemand, der in Ungarn in eine ähnliche Richtung geht. Ich merke, dass jetzt in Schweden Bewegung in die Sache kommt, in die richtige Richtung. Wir haben mit Dänemark immer schon ein Land gehabt, das aufgrund anderer rechtlicher Voraussetzungen, die haben ja eine Opting-out-Variante im gesamten Asylbereich, aber das ist auch ein Land, das in eine ähnliche Richtung geht. Und wenn man hier auf die normative Kraft des Faktischen setzt, ich sage es einmal so, wenn wir hier entschlossene Regierungen haben, ja, und jetzt bin ich wieder beim Mut anzuecken, beim Mut, sich für die eigene Bevölkerung einzusetzen, dann kann das dazu führen, dass wir diese notwendige Trendwende auch für ganz Europa zustande bringen. Also wenn ein Schiff ein Loch hat, ich bringe ganz gern dieses Beispiel, ja, ein großes Leck, dann wird man damit nicht erfolgreich sein auf Dauer, wenn man das Wasser in den Kabinen verteilt und dann oben vielleicht ein paar Liter über die Reling wieder zurück ins Meer pumpt, sondern dann muss man das Loch zumachen. Und das ist unsere feste Absicht im Bereich der Asyl- und Migrationspolitik.
Aber Sie sagen ganz klar, dieses Projekt, dieses Ziel ist nur möglich, wenn man länderübergreifend zusammenarbeitet. Dementsprechend wurde wahrscheinlich auch die neue Fraktion im EU-Parlament gegründet, die Patrioten für Europa. Ist das mitunter auch deswegen entstanden, weil man so gestärkt gegen die Migration, gegen die Massenzuwanderung vorgehen kann?
Ja, das ist einer der Gründe dafür. Ich glaube, es macht Sinn, hier von zwei Ebenen her Druck auszuüben. Die eine Ebene, das ist das Europäische Parlament, wo es wichtig ist, einen Gegenpol zu diesen ganzen Wahnsinnigkeiten einer auch dort vorhandenen Einheitspartei aufzubauen. Aber zum Zweiten, im Schulterschluss, möchte ich fast sagen, mit nationalen Regierungen, die also hier genau in die gleiche Richtung gehen, dann quasi dieses europäische Establishment in die Zange zu nehmen. Das ist eigentlich das Ziel auch dieser patriotischen Fraktion, nicht nur auf einer Seite, nicht nur auf Ebene der Europäischen Union zu arbeiten, sondern quasi beide Komponenten zu bespielen und damit die Bevölkerung mit in dieses Projekt einzubinden. Und ich denke, wenn wir in Österreich jetzt eine solche Regierungsbeteiligung zustande bringen, wenn es einen freiheitlichen Bundeskanzler gibt und wir Schritte in diese Richtung setzen, dann werden sich die Ungarn schon nicht mehr so allein gelassen fühlen. Ja, dann merken wir, dass die Slowaken in vielen Dingen in eine ähnliche Richtung denken. Dann habe ich schon Schweden genannt, die Holländer. Da tut sich jetzt auch einiges. Ich gehe mal davon aus, dass Marine Le Pen die nächste Präsidentin dann auch in Frankreich sein wird. Wir haben mit Meloni in Italien jemand, der für diese Dinge auch zu gewinnen ist, und dann kommt der Druck zustande, den wir auf gesamteuropäischer Ebene brauchen, um das zu erreichen, was mir das Liebste wäre, eine Festung Europa, die dann genau das Gleiche in die Welt hinaus kommuniziert, wie es die Australier tun. No way. Ja, und niemand hat gesagt, dass die Australier jetzt irgendwie aus der Völkerfamilie ausgeschlossen werden, dass dort lauter Unmenschen sind, weil sie sagen, no way, wir wollen euch hier nicht haben, ihr gehört hier nicht her, obwohl das Kontinent sehr, sehr groß ist und genug Platz hätte. Ja? Also wenn das dort akzeptiert wird, dann wird das in Europa auch akzeptiert werden. Und dann werden wir sozusagen das sicherstellen können, was für unser Überleben ganz, ganz wichtig ist, die innere Sicherheit und unsere kulturelle Homogenität. Das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Der geht ja gegenwärtig verloren durch eine grassierende Form der Islamisierung, die wir in allen Bereichen auch spüren, bis hin zu den Terroranschlägen und Terrorbedrohungen, die ja eklatant gewachsen sind seit 2015.
Die Islamisierung, Sie haben es gerade angesprochen, sprich der politische Islam, nimmt ja immer mehr an Fahrt auf. Wir hatten jüngst in München ein Attentat. Ein IS-Fanatiker wollte dort offenbar ein Blutbad anrichten. Jetzt wissen wir, dass dieser Einfluss des politischen Islam immer größer wird und vor allem junge Menschen davon betroffen sind, vor allem über die sozialen Medien etc. Welche Schritte müssen aus Ihrer Sicht gesetzt werden, um diesem Einfluss entgegenzuwirken am Ende des Tages?
Ich denke, das Ganze hat zwei Komponenten. Wenn wir diesen islamistischen Terror jetzt hernehmen, ja, dann ist das quasi nur die Spitze einer Sicherheitsbedrohung insgesamt, die zusammenhängt mit dieser Form der Völkerwanderung, der Massenmigration, die insgesamt seit dem Jahr 2015 so richtig Fahrt aufgenommen hat. Ja, es ist also eigentlich ein Ergebnis der Verantwortungslosigkeit, der Willkommensklatscher der Einheitspartei. Und ich warte ja schon lange, bis sich der erste von denen einmal hinstellt und sagt, ich übernehme auch die Verantwortung dafür, ja, für all diese Vergewaltigungen, Belästigungen, Morde, Messerstechereien, Macheten,
Amokläufe. Gut, ehemalige SPÖ-Politiker werden mittlerweile in Wien von Migrantengangs verprügelt, muss man ja auch dazu sagen.
Nicht? Also, aber das fehlt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einer ganz einfachen Schlussfolgerung. Alle diese Leute hätten ihre Verbrechen nicht begehen können, wenn sie nicht im Land wären. Ja? Und die logische Schlussfolgerung aus dem ist, naja, dann muss ich zumindest einmal dafür sorgen, dass es keinen weiteren Nachschub aus diesen Ländern, aus diesen Gegenden gibt, die ein völlig anderes Menschenbild, ein völlig anderes Gesellschaftsbild, einen völlig anderen Umgang auch mit Gewalt haben und eine völlig andere Interpretation des Verhältnisses von Staat und Religion. Das heißt einmal kappen. Und das Zweite ist, für diejenigen, die hier leben, muss es einen ganz massiven Druck zur Integration bis hin zur Assimilation geben. Ja? Das kann nicht sein, dass wir als Gesellschaft unsere Befriedigung damit finden, so wie es die Linken gerne hätten, und die ÖVP zähle da schon in der Zwischenzeit dazu, dass man mit der Wahnidee der falschen Toleranz immer mehr an Territorium verliert. Sondern wir müssen den Leuten hier klar machen, das ist unser Land und in unserem Land gelten unsere Regeln. Und dort gibt es niemand im öffentlichen Dienst, der dort mit einer Burka, mit einem Kopftuch oder sonst irgendwo drinnen sitzt. Es gibt von uns keinerlei Bereitschaft, unsere ganzen Speisekarten und andere Traditionen zu ändern, nur weil sich irgendjemand da in seinen religiösen Gefühlen verletzt fühlen könnte. Wenn ein Zuwanderer aus diesem religiösen Bereich, ja, damit klarkommt, dann soll das in Ordnung sein, ja, mit dieser Trennung auch von Staat und Religion. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist das das falsche Land und die falsche Weltgegend, in der er sich aufhält. Und das ist mir so wichtig, dieses Wertebewusstsein, den Stolz auch auf die eigene Tradition, auf die Art und Weise, wie wir leben, wieder in der Gesellschaft zu etablieren. Ja, das ist ja vollkommen verloren gegangen. Das ist eine einzige Unterwerfung und ein einziges Rückzugsgefecht. Und da müssen wir den Spieß umdrehen, mit einer klaren Erwartungshaltung auch noch außen hin kommunizieren. Und dann werden auch die eigenen Jugendlichen, die zurzeit teilweise unter dieser Orientierungslosigkeit ja leiden, die sie gar nicht mehr auskennen, weil nichts mehr gilt und alles beliebig und austauschbar und irgendetwas ist, die dann vielleicht noch den Halt suchen in irgendwelchen religiös-fundamentalistischen Einstellungen, ja, dann werden wir auch nicht so viele von denen dorthin verlieren. Also das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung, die wir da unternehmen müssen. Patriotismus, Stolz, klares Wertebewusstsein gekoppelt mit einer klaren Erwartungshaltung, offensiv kommuniziert und Schluss mit diesen Unterwürfigkeitsgesten, die man da als falsche Toleranz verkauft.
Aber wenn sich jetzt jemand beispielsweise für den Islamischen Staat interessiert oder diesen auch unterstützt mitunter, hat dieser dann das Bleiberecht in Österreich verloren? Muss dieser Mensch abgeschoben werden am Ende des Tages?
Das ist ja auch einer der Hintergründe, die wir immer mit berücksichtigen, wenn wir vom Verbotsgesetz gegen den politischen Islam sprechen. Nicht? Also ich glaube, das wäre eine sehr, sehr wirksame Waffe, um diese Leute auch frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen und mit entsprechend schweren Strafen auszustatten. Und ich denke, dass der Verlust des Aufenthaltsrechts oder auch der Staatsbürgerschaft, sofern das jemand ist, der hier eingebürgert wurde, aber durch sein Verhalten unter Beweis steht, dass er ja eigentlich gar nicht Bürger dieser Gesellschaft sein soll, die damit natürlich auch einhergeht. Ja, selbstverständlich. Wenn jemand sich die Staatsbürgerschaft unter, ich sag's einmal so, Vorspiegelung falscher Tatsachen erschleicht, ja, und sie dann dafür benutzt, um gegen den Staat zu arbeiten, der ihn gerade zum Bürger gemacht hat, ja, dann ist diese Staatsbürgerschaft an den Falschen verliehen worden und dann muss man das rückgängig machen.
Letzte Frage noch zu diesem Thema. Wie wichtig halten Sie es oder ist es aus Ihrer Sicht eine mögliche Maßnahme, Moscheen auch in Zukunft besser oder intensiver zu kontrollieren? Weil wir wissen ja, dort radikalisieren sich ja auch viele Menschen immer wieder.
Ja, auch das ist ja einer der Hintergründe dieser Forderung nach einem Verbotsgesetz gegen den politischen Islam, weil ich damit die propagandistischen Aktivitäten im Sinne sozusagen einer Verpolitisierung der Religion in den Griff bekommen kann. Ja, wenn ich diese gesetzliche Handhabe habe und ich merke dort, das ist, ob das jetzt in einer Moschee ist oder ob das in einem Kampfsportverein oder wie auch immer diese Organisationen dann aussehen, wenn das dort stattfindet, dann habe ich das rechtliche Instrument, um dann aber mit der vollen Härte auch hineinzufahren, diese Dinge aufzulösen, ja, es zu verbieten, dass das quasi wieder eröffnet wird, das Vermögen einzuziehen und diese Leute hinter Schloss und Riegel zu bringen. Das haben wir derzeit nicht. Und mir ist es vollkommen unverständlich, warum alle anderen Parteien dieses Verbotsgesetz nicht haben wollen, weil wir kennen den Feind, wir kennen seinen Namen, wir wissen, was zu tun ist und interessanterweise sind wir die einzige Partei, die das offensiv fordert, die dafür ist. Alle anderen sind hier sehr zurückhaltend. Ich weiß nicht, ist es Feigheit, ist es Blödheit, ist es eine Mischung aus beiden? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall zum Nachteil der eigenen Bevölkerung.
Mhm. Kommen wir zum Bildungssystem, das ja zunehmend maroder wird, mitunter auch wegen der zunehmenden Migration. Was sind denn aus Ihrer Sicht hier in diesem Zusammenhang die größten Baustellen und wo muss hier jetzt am schnellsten angesetzt werden, dass dieses System, dieses Bildungssystem wieder dasteht wie vor, weiß ich nicht, 30 Jahren möglicherweise?
Ja, ich war sehr erschüttert, als ich vor ein paar Tagen gesehen habe, wie Österreich abgesackt ist im Zusammenhang mit den PISA-Bewertungen. Also wenn wir uns da mit den stärksten Nationen in Europa vergleichen, die Esten sind da zum Beispiel in vielen Dingen ganz weit vorne, dann sind wir wirklich vom Niveau her, sage ich, ganz, ganz weit weg von den Besten. Und das sind jetzt nicht nur ein paar Punkte, die man da messen kann als Abstand, sondern das hat ganz reale Konsequenzen für ein Land. Und im volkswirtschaftlichen Sinn bedeuten, glaube ich, 25 Punkte Abstand über einen Zeitraum von 15 Jahren einen Verlust oder einen Gewinn, je nachdem, ob man diese Punkte eben vorne ist oder ob man diese Punkte hinten ist, von 1,5 Billionen Euro für diese Volkswirtschaft. Also müssen wir mal sehen, was da für ein Schatz in Wahrheit drinnen liegt oder eben welcher Schatz dort quasi vergeudet wird, wenn das Bildungssystem nicht funktioniert. Und es ist meine feste Überzeugung, dass wir ja am Fundament ansetzen müssen. Ja, also dort, wo das Bildungssystem beginnt. Sie haben es vorher schon angesprochen, wir haben in bestimmten Bereichen, in den Ballungsräumen, ein riesiges Problem mit der Zuwanderung, mit Kindern, die kein Wort unserer Sprache verstehen. Noch dazu ist das ja nicht so, dass das dann eine Fremdsprache ist, sondern das sind ja gleich mehrere, die da auf den Lehrer zukommen. Die eigenen Kinder werden zur Minderheit in der Klasse, die Lehrer sind überfordert, quittieren ihren Job und so.
Wird das hat es in der Vergangenheit übrigens nie gegeben. Genau. Dass Lehrer gekündigt haben. Ja,
ja in der Vergangenheit waren die Klassen auch größer und auch der Frontalunterricht war die gelebte Praxis. Trotzdem haben alle was gelernt.
Mittlerweile also, braucht man Sicherheitsbeamte in den Schulen.
Eben. Und ich glaube, deswegen ist es einmal ganz wichtig, in diesem Bereich eine klare Trennung vorzunehmen zwischen denjenigen, die unsere Sprache können. Das sind natürlich auch die Kinder von gut integrierten Zuwanderern und denen, die das nicht können, die das nicht können, die müssen zunächst Deutsch lernen. Das ist ganz wichtig. Gibt es interessante sozialpsychologische Untersuchungen, die zeigen, dass die Wahrnehmung einer Gesellschaft davon abhängt, durch welche Sprache man sie quasi wahrnimmt. Also ob ich jetzt unsere europäische Gesellschaft durch die deutsche Sprache oder eine europäische Sprache wahrnehme, ergibt ein völlig anderes Bild beim Empfänger, wie wenn ich die durch Arabisch zum Beispiel wahrnehme. Und deswegen ist dieser Spracherwerb so wichtig. Am Spracherwerb hängt wiederum die Lesefähigkeit und die Lesefähigkeit ist eigentlich die zentrale Fähigkeit für die Ausbildung aller weiteren Grundfunktionen. So, das ist einmal der Ballungsraum.
Aber verstehe ich Sie da richtig? Das heißt, Deutsch ist das Wichtigste, was umgesetzt werden muss. Sprich, auch in der Klasse, sowohl auch als auch am Schulhof.
Das Wichtigste ist, dass unsere Kinder nicht Opfer davon werden, dass andere die deutsche Sprache nicht beherrschen. Das heißt, wer die deutsche Sprache nicht beherrscht, der muss zunächst ausscheiden aus dem Regelunterricht und zwar so lange, bis er das kann. Ja? Sonst sind nämlich beide Seiten der Verlierer.
Ja? Und am Ende des Tages sitzt ein 18-Jähriger in der Volksschule.
Dann wird er in einer anderen Schule sitzen, ja, aber dann ist der 18-Jährige sozusagen die Ausnahme und wir haben aber damit alle anderen gerettet und mit einer guten Zukunftsmöglichkeit ausgestattet, die jetzt dann die Verlierer werden wegen diesem 18-Jährigen. So, und das Zweite ist, glaube ich, dass sich die Schule auf die Kernkompetenzen vor allem im Volksschulbereich konzentrieren muss. Also wir brauchen keine Drag Queens, wir brauchen keine Geschlechterverwirrung, wir brauchen keinen soziologischen Klimbim, wie ich das gerne bezeichne, sondern wir brauchen eine Konzentration auf die Dinge, die man braucht, um sozusagen dann später auch im Erwerbsleben erfolgreich zu sein. Und da bin ich eben beim Schreiben, da bin ich beim Rechnen und da bin ich beim Lesen. Und da bin ich aber auch bei Tugenden wie Pünktlichkeit, Disziplin, Ordnung, Sauberkeit. Wenn wir uns auf das konzentrieren und das sozusagen zu den Kernbereichen im Bildungsfundament machen, ja, dann werden wir damit eine gesunde Basis haben, aus der heraus sich dann ein differenziertes Schulsystem, wo die Leistung auch im Zentrum steht. Und Leistung muss man immer bewerten und muss man immer messen, sonst habe ich überhaupt gar keinen Anreiz. Dann werden wir die Leute im Bildungssystem auf das Leben vorbereiten und das soll ja das Ziel sein.
Man muss ja auch dazu sagen, nur ganz kurz, in den letzten 30 Jahren waren ja nur SPÖ oder ÖVP für dieses Ressort über. Also für das Bildungsministerium waren es nur SPÖ oder ÖVP. Lehrermangel ist auch noch ein ganz großes Thema. Ja. Also wir brauchen mehr Lehrer auch,
ja, natürlich, aber warum haben wir denn den Lehrermangel? Wir haben den Lehrermangel insbesondere in den Ballungsräumen. Das ist ja nicht so, dass wir ein Problem haben in den Volksschulen irgendwo am Land. Ja. Dort sind ja die Lehrer noch gerne Lehrer. Ja. Aber niemand will in die Ballungsräume. Warum? Weil der Lehrer sozusagen das schwächste Glied in der Kette ist. Ja, und weil er mit all diesen Problemen, von denen wir gerade vorher gesprochen haben, eigentlich hilflos in der Schule zurückgelassen wird. Der muss das dann irgendwie selber unter einen Hut bekommen oder nicht, ja, sich mehr oder weniger drüber wurschteln. Und das halten halt dann auch viele nicht aus, weil dort nichts zu gewinnen ist. Für sie selbst nicht und für die Kinder nicht. Also deswegen muss hier sozusagen diese klare Trennung auch stattfinden. Und was ich vorher noch, weil ich das vorher eben angesprochen habe mit diesem soziologischen Klimbim, nicht? Also das muss dann, denke ich, schon auch in der Lehrerausbildung eine Neuorientierung stattfinden, dass wir diesen ganzen 68er Unfug, der dort Einzug gehalten hat mit der Zerstörung der Familie, mit diesem ganzen Gender-Wahnsinn und so weiter, dass wir das dort rausbringen und uns tatsächlich auf die Kernbereiche einer elementaren Bildung konzentrieren.
Also diese linksextreme Schlagseite muss beendet werden.
Ja, die Schule ist kein Platz für irgendwelche ideologischen Experimentierfelder. Ja, also 68 folgende. Das ist nicht der Ort dafür. Das können ein paar Spinner zu Hause in ihrer WG so leben und austoben, aber nicht mit dem Geld der Steuerzahler sozusagen auf den Rücken der eigenen Kinder. Das ist der falsche Ort dafür.
Leider Gottes muss man dazu sagen, Personalmangel herrscht nicht nur im Bildungssystem, leider auch im Gesundheitssystem. Dieses ist ja leider Gottes vollkommen überlastet. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung in Zukunft gewährleistet ist? Oder ist sie das überhaupt? Nur das Geld wird falsch verteilt?
Naja, wir haben eigentlich, das ist eine interessante Parallele zwischen dem Bildungssystem und dem Gesundheitssystem, wir haben eigentlich recht viel Geld im internationalen Vergleich auch, das jeweils in diese Systeme hineingeht. Aber wir sind überall beim Output weit, weit weg von der Spitze. Das heißt, dieses Geld muss irgendwo zwischen dem Steuerzahler, der es bezahlt, ja, und dem Ankommen, im einen Fall beim Schüler oder im Klassenzimmer und im anderen Fall dann beim Patienten oder beim Arzt oder beim Pflegepersonal, das muss irgendwo da dazwischen verschwinden. Ja. Und da ist das Gesundheitssystem ein Paradebeispiel für eine völlig überbordende Verwaltungsbürokratie, die sich da dazwischen eingenistet hat, über Jahrzehnte aufgebaut unter dem Namen Selbstverwaltung, was ja nichts anderes bedeutet, als dass dort die Rote Arbeiterkammer, die Schwarze Wirtschaftskammer, die Schwarze Landwirtschaftskammer ihr eigenes Ding machen und die zweiten Spieler, die dort überall ihre Finger drinnen haben, das sind die roten und die schwarzen Landeshauptleute und die arbeiten teilweise dann auch noch gegen die Selbstverwaltung und so geht das permanent so dahin, dass der eine versucht, den anderen sozusagen zu übervorteilen und das kostet unglaublich viel Geld, unglaublich viel Ressourcen und das fällt dann unten. Also ich glaube, wir werden auch über eine Strukturreform hier reden müssen, eine zentrale Steuerung, eine komplette Vereinfachung, klare Verantwortlichkeiten. Anders wird's nicht gehen. Und was wir kurzfristig machen müssen, ist, dass wir versuchen, den Ärztemangel zu beheben, auch den Mangel im Pflegepersonal. Da ist immer eine Komponente, die Bezahlung. Das ist einfach so. Aber wenn man mit den Leuten spricht, dann geht es auch noch um etwas anderes. Das ist auch eine Form der Wertschätzung. Und Wertschätzung zeige ich den Menschen auch dadurch, dass ich sie zum Beispiel von Aufgaben entlaste, die eigentlich nichts mit ihrer Tätigkeit zu tun haben. Ja, wenn Ärzte nicht mehr am Patienten arbeiten, sondern nur mehr irgendwelche sinnlosen Zettel ausfüllen. Das Gleiche gilt fürs Pflegepersonal. Wenn jeder Handgriff 10-mal mit einer Kontrollbürokratie gegengecheckt sein muss, wenn Leute, so wie in einem Pflegeheim zum Beispiel, und der Pfleger den Reifen eines Rollstuhls nicht aufpumpen darf, weil er dafür jemanden anderen braucht und so weiter, dann ist diese Bürokratie einer der größten Demotivationsfaktoren in diesem ganzen Bereich. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr schnell etwas bewirken. Und was mir auch noch wichtig ist, weil wir ja doch viele Medizinstudenten haben, aber dann am Ende gar nicht so viele Ärzte übrig bleiben, dass wir diese Lücke zwischen dem Medizinstudium und den Ausbildungsplätzen, dass wir die schließen. Wir haben viel zu wenig Ausbildungsplätze und deswegen verlieren wir viele Studenten ins Ausland, wo sie sofort diesen Ausbildungsplatz bekommen. Ja, wir brauchen also viel, viel mehr Ausbildungsplätze. Dafür brauchen wir aber wiederum das Wissen der alten Ärzte, die jetzt in Pension gehen. Also werden wir die motivieren müssen, mit finanziellen Anreizen länger im System zu bleiben, weil wir sie brauchen, um die Jungen wieder heranzuführen und auszubilden. Und so greift da eins ins andere. Aber Sie haben vollkommen recht, wir werden damit beginnen müssen, damit am Ende nicht lauter Frustrierte übrig sind, so wie jetzt, ja, sondern dass wir tatsächlich sagen können, wir haben nicht nur das System in Europa, wo vielleicht am meisten Geld hineingeht, sondern wo auch die Kundenzufriedenheit, ja, in dem Fall die Patienten oder die Pflegebedürftigen und die Zufriedenheit des Personals am allergrößten ist. Dann haben wir das geschafft.
Ein Thema, wo man dazu sagen muss, da hat Ihnen mitunter auch Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen zugestimmt und hier gab es quasi eine Parallele, dass Sie sich dabei möglicherweise auch gegenseitig unterstützen
können. Ja, ich denke einfach aus meiner eigenen Zeit an ein Beispiel, das man hernehmen kann, weil man immer sagt, geht das überhaupt? Aber es hat in diesem Land auch einmal eine Reform im Bereich der Polizei gegeben. Also früher haben wir gehabt die Polizei und dann haben wir gehabt noch ein Landesgendarmerie und, ja. Heute haben wir eine Polizei und das gibt...
Aber gleichzeitig immer weniger Polizei
das,
im Land.
Das ja. gibt, ja, aber das gibt einem Minister die Möglichkeit, dann auch tatsächlich seiner Verantwortung im Management gerecht zu werden und dann auch in der Struktur durchzugreifen. Aber wenn Sie sich das Gesundheitssystem hernehmen, haben Sie dort zum Beispiel dann die vollkommen weisungsfreie Selbstverwaltung, ja, die dort dann ein Eigenleben in gewisser Weise führt und eigentlich null Interesse hat, eine Reform zu setzen, weil sie selber lebt ja gut. Ja. Und ich glaube, dieses heiße Eisen wird man dann einmal angehen müssen.
Wir haben jetzt viel über Krisen gesprochen und vor allem profitieren von diesen Krisen tun sogenannte nicht gewählte Organisationen wie die WHO oder das World Economic Forum. Sie sind einer der wenigen Spitzenpolitiker, die diese Organisationen auch immer wieder ansprechen in ihren Reden und auch in diversen Talksendungen von anderen Politikern, Spitzenpolitikern. Hört man nie etwas davon, keine Kritik, nichts. In welchen Bereichen sehen Sie die Einflüsse konkret dieser Organisationen und was bedeutet das am Ende des Tages auch für die österreichische Souveränität, gerade auch mit Hinblick auf das WEF?
Naja, das bedeutet, dass wir nicht mehr Herren im eigenen Haus sind. Das bedeutet das, ja. Das heißt, dass wir aufgehört haben, ein Staat zu sein, der selbst die Entscheidungen trifft über das, was im eigenen Land, am eigenen Territorium passiert. Das ist die Konsequenz, das ist die Selbstauflösung.
Also ein Staat im Staat.
Und dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Nein, das ist eigentlich die Auflösung in einem größeren Ganzen, das durch nichts legitimiert ist. Ich habe ja mit dem Bundespräsidenten das eine oder andere Mal über diese Problematik auch gesprochen, weil er mich kritisiert hat, zum Beispiel auch dafür, dass ich recht harsch mit der Europäischen Union ins Gericht gehe. Aber wenn ich dann dem Bundespräsidenten und anderen Leuten zuhöre, dann läuft alles das, was sie sagen, darauf hinaus, dass Österreich eigentlich zu klein ist, um die Probleme, die riesengroß sind, zu lösen. Die Konsequenz ist, dass man Österreich auflösen muss, andere Länder auch und alles in einen immer größeren Verbund überführen muss, ja, was dann wahrscheinlich nicht einmal mehr die Europäische Union, da brauchst du dann wahrscheinlich einen Weltstaat, das ist so wahrscheinlich die Konzeption, die dort irgendwo dahinter steht und das wäre es dann. Ich habe zum Bundespräsidenten gesagt, möglicherweise entstehen die großen Probleme erst dadurch, dass es so große Einheiten auch gibt, ja, die uns überall mehr hineinreden. Und ich glaube, dass das doch tatsächlich so ist. Wir haben zum Beispiel die riesige Problematik im Zusammenhang mit dem ganzen Klimakommunismus. Ja, da wirkt die Europäische Union zusammen mit Kräften des World Economic Forum, dann spürt die UNO hinein mit dem Weltklimarat und. Lauter Institutionen, die demokratisch überhaupt nicht legitimiert sind, aber in alle unsere Lebensbereiche eingreifen. Mit Klimazielen, die dann heruntergebrochen für jeden Einzelnen bedeuten, dass die Miete teurer wird, das Tanken teurer wird, der Strom teurer wird.
Die CO2-Steuer höher wird.
Und das ist der Souveränitätsverlust. Mhm. Das ist das Ende der eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und deswegen glaube ich, dass wir das Souveränitätsrecht in unserer Verfassung verankern müssen. Als eine Art Firewall, wenn man das so bezeichnen will, um die eigenen Interessen zu schützen vor einer übergriffigen Obrigkeit, die demokratisch nicht legitimiert ist und die sich durch zwei Dinge auszeichnet, immer mehr Macht und immer mehr Geld haben zu wollen. Und wir werden keinen Beitrag dazu leisten, Österreich aufzulösen, aufzugeben oder auszuliefern, sondern wir werden das Gegenteil tun. Wir werden uns Kompetenzen zurückholen und Entscheidungen wieder vermehrt im eigenen Land treffen, nicht nur von Seiten der gewählten Politiker und der Parlamente, sondern auch direkt demokratisch durch die Bevölkerung.
Mhm. Man kann klar sagen, diese globalistische Agenda wird also nicht nur von den Grünen, wenn man so will, und von anderen Parteien in Österreich vorangetrieben oder in die Regierungspolitik hineingetragen, weil wir wissen ja da gewisse Zusammenhänge, gerade auch mit der Agenda 2030 etc., die wird hier vorangetrieben. Wir reden da immer wieder auch von einem Staat im Staate, also einem tiefen Staat, der sich über NGOs, Medien und mittlerweile leider auch über die Justiz erstreckt. Wenn die FPÖ jetzt zur Volksbewegung, wie Sie immer wieder sagen, auch werden möchte, wie wichtig ist Ihnen hier auch die Zusammenarbeit mit einer patriotischen Zivilgesellschaft, mit Bürgerbewegungen, aber auch mit alternativen Medien am Ende des Tages?
Ja, das ist sehr wichtig, weil das, was Sie jetzt vorher beschrieben haben, das könnte man auch mit einem anderen Begriff als Machtkartell bezeichnen. Also es ist ein Kartell der selbsternannten Eliten. Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur, etablierte Medien.
Ja, jetzt behaupten viele, das gibt es.
Die so. Alle, ne, das, ja, ich bringe dann in dem Zusammenhang, man sagt mir dann immer, das ist eine Verschwörungstheorie. Mhm. Und ich bringe dann in dem Zusammenhang gerne das Beispiel, aus den Vereinigten Staaten, aus Amerika, nicht? Wo wir alle erlebt haben, Joe Biden. Nicht? Also jeder, der Joe Biden in den letzten Jahren ein bisschen beobachtet hat, da genügen wenige Minuten Recherche im Internet, der wird bemerkt haben, dass mit diesem Joe Biden irgendetwas nicht stimmt. Also wenn jemand nicht mehr auf die Bühne findet und nicht mehr runter und wenn jemand dauernd stolpert und wenn jemand nicht mehr weiß, in welchem Land er auf Besuch war und mit wem er gesprochen hat, dann glaube ich, kann man zu Recht sagen, dass er wahrscheinlich nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Und das ist ja auch überhaupt kein Schande, das ist ja auch ein alter Mann. So. Und jetzt zeigt sich dann die Macht dieses politmedialen Kartells. Und gehören auch die Künstler dazu. Hollywood ist das halt in dem Fall dann in Amerika, die was gemacht haben. Die haben uns genau das Gegenteil erzählt. Sie haben uns erzählt, die Vertreter der Demokratischen Partei, die Vertreter der Medien, die dort Hand in Hand mit dieser Partei das Machtkartell bilden, die politische, die Prominenz, die Künstler und. Nein, mit diesem Joe Biden ist alles in bester Ordnung. Also da gibt es überhaupt nichts. Und das ist der Mann, der Amerika auch in den nächsten Jahren solide und mit großer Umsicht führen wird. Mhm. Und wenn dieser Joe Biden nicht diesen Aussetzer gehabt hätte in einer Live-Konfrontation, wo es dann nicht mehr zu vertuschen und zu verbergen war, dann würde uns das Kartell genau das Gleiche noch heute erzählen.
Ja? Und eine Zeit lang haben Sie es versucht.
Ja, Sie haben es versucht. Und dieses Beispiel kann man jetzt dann überlegen auf viele, viele andere Narrative. Corona ist genau das gleiche Beispiel. Ja, man hat den Menschen etwas erzählt, wovon man selber genau gewusst hat, dass es nicht stimmt. Ja, die RKI-Protokolle zeigen jetzt, ja, dass man das in Wahrheit genau gewusst hat. Trotzdem hat man es gemacht. Also im Grunde genommen ein einziges Programm, die Menschen für dumm zu verkaufen und unter Kontrolle zu halten und für sich selbst die Macht und das Geld und alles, was damit im Zusammenhang steht, schützen zu können. Und deswegen ist es so wichtig, dass es diese Zivilgesellschaft gibt, die genau hinschaut. Deswegen ist es so wichtig, dass es Medien gibt, die eben nicht Teil dieses Kartells sind, sondern ihrer eigentlichen Aufgabe noch nachkommen und dieses Kartell und seine Machenschaft aufdecken. Und das sind unsere Partner, weil wir sozusagen den Menschen die Befreiung von dieser Bevormundung bringen möchten. Ja, und Bevormundung findet auch dadurch statt, dass ich Informationen manipuliere. Ja, also es gibt keine Meinungsfreiheit, wenn es keine Informationsfreiheit gibt. Das gibt's nicht. Ja, und genau diese Informationsfreiheit versucht man zu kappen, indem man genau definiert, was man noch sagen darf, was man nicht sagen darf, wer was sagen darf, indem man diese Grenzen immer enger stülpt. Und dagegen müssen wir ankämpfen in einem Verbund von all denen die Freiheit das Wichtigste ist.
Nur ein Beispiel, weil ich es gerade in Erinnerung habe, am 12.03.2020 hat beispielsweise der damalige Innenminister und jetzige Bundeskanzler Karl Nehammer von Fake News gesprochen, dass möglicherweise jetzt dann Ausgangssperren kommen. Nur 5 Tage später dann die Pressekonferenz mit dem damaligen Gesundheitsminister Anschober, jetzt gibt es Ausgangssperren, also so viel zu diesem Thema.
Und wie gesagt, also wir dieses Beispiel Biden, das man dann überlegen kann auf Corona. Sie können das auch überlegen auf die ganze Geschichte, die uns erzählt wurde im Jahr 2015 folgende, was sich da jetzt abspielt. Die Leute haben gesehen, das ist ein totaler Kontrollverlust. Da passiert etwas, was wir nicht wollen. Ja, da kommen Leute, die räumen unsere Geschäfte aus, die vergewaltigen unsere Frauen, die belästigen unsere Mädels. Die können nicht lesen und nicht schreiben, die sind hier nicht integrierbar. Das System und das Kartell hat eine ganz andere Geschichte erzählt. Hier kommen die Leute, die null Sicherheitsrisiko sind, die wir für den Arbeitsmarkt dringend brauchen und die unsere Sozialsysteme sichern werden. Und das zeigt, wie weit das alles auseinanderklafft. Und deswegen ist auch die Verbitterung der Menschen über diese Systemparteien so groß, weil eine dieser Erfahrungen sich auf die nächste dieser Erfahrungen drauflegt. Und sie merken, dass sie eigentlich von diesem System belogen und betrogen werden. Und wenn man sich den Krieg jetzt zwischen Russland und der Ukraine anschaut, dann ist es genau das Gleiche. Es gibt dort nur eine Seite, die ist nur schwarz und eine Seite, die ist nur weiß. Aber jeder Mensch weiß, dass in jedem Krieg es sehr, sehr viele Grautöne gibt. Und auch hier versucht man, die Leute wieder für dumm zu verkaufen.
Das Erste, wenn ein Krieg beginnt, das ist sowieso was verloren geht, ist die Wahrheit.
Richtig,
das
aber man könnte glauben, also wenn man unsere Medien liest, dann könnte man glauben, es gibt nur auf einer Seite Propaganda.
Ja? Absolut. Herr Kickl, nur ganz kurz zu Corona, weil dieses Thema haben wir schon mehrfach angesprochen, aber für mich noch interessant ist das Thema noch bezüglich Aufarbeitung. Ganz kurz, es gab ja eine Aufarbeitung, Karl Nehammer hatte da mit einem angeblichen Expertenteam kurz vor Weihnachten einmal ein Maßnahmenpaket da präsentiert, was sozusagen die Aufarbeitung sein soll. War das das oder soll da noch was kommen?
Na, ich glaube, das hat er auch deshalb so lieblos in die Vorweihnachtszeit verräumt, weil er selber gewusst hat, dass das natürlich nicht im Mindesten der Erwartungshaltung gerecht wird, die die Bevölkerung hat, und nämlich zu Recht. Und meine Position ist ganz klar, das war der größte Angriff auf die Menschlichkeit und auf die Grund- und Freiheitsrechte, die es in diesem Land jemals gegeben hat in der Zweiten Republik. Und da kann die Antwort nur sein, die größte Aufklärungs- und Transparenzinitiative im Zusammenhang mit diesen Ereignissen. Und ich stelle mir das so vor, wie wenn Archäologen ans Werk gehen, weil man dann so eine alte Stadt ausgräbt, ja, wo man dann quasi Schicht für Schicht dann auch freilegt und dokumentiert, jeden einzelnen Stein genau anschaut, alles sozusagen genau erfasst und dokumentiert, und genauso möchte ich mich diesem Corona-Regime nähern. Ja. Her mit euren Protokollen, her mit den Biografien und der Frage der Unvereinbarkeit von all den Personen, die dort maßgeblich am Werk gewesen sind. Ich will ganz genau wissen, wer dort aus welchen Motiven heraus, mit welchem Wissensstand, welche Informationen getroffen hat. Das ist die wesentliche Komponente sozusagen, was das Betriebssystem betrifft. Und dann muss man sich noch anschauen, was hat das alles gekostet? Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Wer hat gewonnen, ja, aus all dem heraus? Welche Schäden sind quasi in Kauf genommen worden, ja, um dann ein schlechtes Ergebnis zu produzieren. Das muss alles aufgearbeitet werden, und natürlich braucht es auch eine Amnestie für all diejenigen, die dort ja mit evidenzbefreiten für die Nichteinhaltung von evidenzbefreiten Maßnahmen bestraft worden sind. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab vor den Slowenen, wo die Regierung diesen Schritt gemacht hat und sich hingestellt hat, bei der Bevölkerung dort wirklich auch um Entschuldigung gebeten hat, diese Generalamnestie auch ausgesprochen hat und die Strafen zurückgezahlt hat. Das ist ein wesentlicher Baustein einer echten Wiedergutmachung. Und dann muss man natürlich schauen, dass so etwas Ähnliches nicht wieder kommt, dass wir nicht eine Parallelverschiebung all dieser Wahnsinnsmaßnahmen unter anderem Namen dann erleben. Ja? Und das ist ja das, was in Vorbereitung ist, immer wieder ein bisschen bei dem Thema der übergeordneten Institutionen. Weil wenn dieser Plan da aufgeht mit dem Pandemieplan und mit diesen internationalen Gesundheitsregeln, ja, dann gibt's nur mehr eine Zeitrechnung vor der Pandemie und während oder nach der Pandemie. Das sind dann die drei möglichen Dinge. Also dann ist immer Pandemie. Ja? Und dann haben wir quasi einen permanenten Alarmzustand, so wie wir das bei Corona-Zeiten gehabt haben, mit der Möglichkeit, unglaublich in die intimsten Lebensbereiche eines jeden Menschen einzugreifen. Und da muss man auf die Stopptaste drücken bei diesen Entwicklungen.
Wir brauchen uns ja nur zurückerinnern, wenn man krank war, ist nicht der Arzt gekommen, sondern die Polizei. Aber auf die Dokumente, die Sie angesprochen haben, die Sie da durchforsten wollen, sind wir gespannt, ob die nicht schon zuvor geschreddert worden sind.
Ich habe das ist aber dann auch interessant, weil dann weiß ich, dass da jemand die eigenen Dokumentationspflichten und Aufbewahrungspflichten nicht erfüllt. Und das ist ja dann schon ein ziemlich starkes Indiz dafür, dass es ganz gehörig stinkt. Also wenn irgendjemand glaubt, dass er hier aus der Verantwortung entwischen kann, ja, und dass die Leute das alles vergessen haben oder dass wir das vergessen haben, dann sind die Herrschaften am falschen Gleis unterwegs. Ich wollte nur sagen, ich habe vor kurzer Zeit als Bürger, ja, nach dem Auskunftspflichtgesetz eine entsprechende Anfrage an die einzelnen Ministerien gestellt, wo ich mal wissen wollte, die Protokolle und alle diese Dinge. Ja. Und ich habe eine Antwort bekommen und die hat gelautet auf gut Deutsch, das geht sie nichts an. Ja. Und jetzt bin ich erst richtig motiviert, all diese Dinge auszuheben, und da weiß die Bevölkerung aber auch, dass wir da nicht locker lassen.
Pandemie, das Wort Pandemie, Sie haben die RKI-Files eingangs erwähnt, war es am Ende des Tages für Sie eine Pandemie?
Naja, es deutet zumindest manches darauf hin, weil die Art und Weise, wie man hier abgestimmt vorgegangen ist, im Verbund von vielen, vielen, vielen Regierungen, zeigt schon, dass man hier eine gemeinsame Agenda, sage ich jetzt einmal, abgearbeitet hat. Und eines scheint mir evident zu sein, dass die Politik in Österreich, in Europa, in vielen Teilen der Welt ein Legitimationsproblem hat. Die Leute trauen den Politikern nicht wirklich etwas zu, und das einzige Mittel, was dort Abhilfe schaffen kann, ist irgendeine ganz gefährliche Bedrohung, irgendetwas, wo man den Menschen furchtbare Angst einjagen kann. Und aus dieser Angst heraus leiten sich dann ja Kompetenzen und Legitimation für diejenigen ab, die ganz oben sitzen. Und da kann man dann die Gesellschaft wieder steuern und wieder dirigieren. Und wenn das dann nicht mehr funktioniert, dann kommt die nächste Angst daher. Und jetzt ist es ja eh so passiert, dass Corona weg ist, und jetzt wird uns wieder eingeredet, dass wir alle Angst haben müssen davor, dass wir verglühen oder verbrennen. Wenn wir nicht ein ähnliches Maßnahmenregime dann über uns ergehen lassen, wo dann wieder in alle Lebensbereiche eingegriffen wird, von der Ernährung begonnen, über die Art und Weise, wie ich mich fortbewege und, und. Also ein Angstszenario und ein Horrorszenario jagt das nächste, und wenn es das nicht mehr sein wird, das haben wir dann eh auch schon erlebt, dann ist es der böse Russe, der nicht nur vorhat, jetzt im Donbass irgendwelche Gebiete zu besetzen, sondern der dann gleich bis nach Portugal durchmarschieren wird, und das ist dann die nächste große Angst, die uns dann wieder zu Dingen bringen, also die wir eigentlich gar nicht wollen. Und das müssen wir den Leuten vielleicht noch mehr erklären, welches Spiel da mit ihnen getrieben wird, und dass das eine ganz, ganz böse Manipulationstaktik derer ist, die sie sonst nicht durch Leistung in diesen Positionen halten können, sondern die sich nur aus dieser Angst heraus in den Machtpositionen festsetzen.
Letzte Frage noch, Herr Kickl. Wie soll Österreich in Zukunft aussehen? Wie möchten Sie es für Ihre Nachkommen am Ende des Tages hinterlassen?
Also ich denke mir, wenn wir ein paar Dinge erreichen, wenn wir sagen können, dass wir sichere Grenzen haben, ja, wenn wir sagen können, dass wir in einem Land leben, wo unsere Regeln gelten, wenn wir sagen können, dass es in diesem Land gerecht zugeht, wenn wir sagen können, dass die Jugend eine Chance hat für die Zukunft, und wenn wir sagen können, dass wir einen würdevollen Umgang mit unseren Alten haben und dass wir alles tun, um unsere Kranken zu unterstützen, dann wäre das, glaube ich, ein schönes Gesamtpaket.
Das wäre Ihr großer Wunsch.
Das wäre ein großer Wunsch. Und
dann würden Sie auch in die Pension oder wohlgesonnen in die Pension gehen am Ende des Tages.
Naja, ich würde dann in die Pension gehen, oder gerne, ich würde gerne mit einem guten Gewissen in die Pension gehen. Und zu sagen, ich habe wirklich versucht, im Interesse der Bevölkerung und in enger Abstimmung mit ihr alles, was möglich ist, zu bewegen, um ihr Leben zu verbessern und um ihren Wünschen gerecht zu werden. Das ist ja der Auftrag der Politik. Das ist ja auch das, was in diesem Wort Volkskanzler, wo dann manche die Nase rümpfen, drinnen stecken. Zuerst das Volk und dann der Kanzler. Es ist eigentlich dramatisch, dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass man eine demokratische Selbstverständlichkeit ausspricht. Aber es zeigt ja nur, wie weit ausgeprägt das Unverständnis bei den politischen Eliten für das schon ist, was Demokratie überhaupt heißt. Und da sind wir jetzt wieder bei der Brandmauer vom Beginn. Ja, weil wenn es dieses Unverständnis nicht gäbe, dann würde man gar nicht auf die Idee kommen, solche Brandmauern zu errichten.
Herr Kickl, ich sage danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Danke für Ihre Zeit.
Gerne.
Ja, und auch bei Ihnen bedanke ich mich, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal bei Schicksalswahl auf 1.